Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum PropTechs-Podcast. Stefan Behrens und ich, Thomas Wagner, wir besprechen aktuelle Themen aus dem Immobiliensteuerrecht.
Stefan, worüber sprechen wir heute?
Grunderwerbsteuer, und zwar mittelbare Anteilsvereinigung in Bezug auf eine grundbesitzende Personengesellschaft und vermittelnde Gesellschaft ist die Kapitalgesellschaft. BfH-Urteil vom 27. Mai 2020, Aktenzeichen römisch 2 Groß R 45/17.
Es geht um ein grunderwerbsteuerliches Thema und dabei um die Anteilsvereinigung bei grundbesitzenden Personengesellschaften. Stefan, wie war denn genau der Sachverhalt gelagert in dem Urteilsfall, der nun entschieden wurde?
Ja, es ging um eine grundbesitzende Kommanditgesellschaft, an der drei Kapitalgesellschaften beteiligt waren und eine der drei Kapitalgesellschaften hielt genau 95% der Anteile an dieser grundbesitzenden Kommanditgesellschaft. Und dann gab es noch eine externe Kapitalgesellschaft mit 5% und die komplementären mit 0%, an der auch ein Externer beteiligt war. Und nun zum potenziellen Besteuerungsstichtag veräußerte ja der externe Gesellschafter der Komplementären, die Beteiligung an der Komplementären an den Gesellschafter der zu 95% beteiligten Kapitalgesellschaft. Und der externe 5% Beteiligte, also die dritte Kapitalgesellschaft, die verkaufte ihre 5% Kommanditbeteiligung an die bisher zu 95% beteiligte Kapitalgesellschaft, sodass die zu 100% am Vermögen der KG gesamthänderisch verbunden war. Und ihr Gesellschafter hielt ja auch die 100% an der Komplementären, die vermögensmäßig zu 0% an der Kommanditgesellschaft beteiligt war.
Gut, man kann also vereinfachend sagen, dass wir einen Fall hatten, in dem über eine Kapitalgesellschaft bereits eine 95% Beteiligung an einer grundbesitzenden Personengesellschaft bestand. Und dann wurden weitere Anteile an dieser grundbesitzenden Personengesellschaft eingesammelt, sodass man vielleicht auch nach den alten Grundsätzen der Anteilsvereinigung zu einer erstmaligen Vereinigung im Sinne von 1 Absatz 3 gekommen wäre. Stefan, ist das so richtig zusammengefasst?
Ja, so ist es richtig zusammengefasst.
Stefan, und vor diesem Hintergrund, was hat denn der BfH entschieden?
Ja, der BfH hat also zumindest zu meiner Überraschung entschieden, dass durch diese Anteilserwerbe keine Anteilsvereinigung verwirklicht wurde. Also das Finanzamt hatte so gedacht, wie du gerade beschrieben hast und wie ich zugegebenermaßen auch gedacht hätte. Wir haben ja zwei Externe mit Gesamthandsanteilen an der KG, zwar nicht mehr als 5%, aber wir haben zwei externe Beteiligte und die zu 95% Beteiligte hat nur eine von drei Gesamthandsbeteiligungen, die existieren, also für Zwecke der Anteilsvereinigung nach 1 Absatz 3 nur zu einem Drittel beteiligt, obwohl vermögensmäßig zu 95%, sodass der Hinzuerwerb der 5% durch diese 95%ig beteiligte GmbH zusammen mit dem Hinzuerwerb der Anteile an der 0%ig beteiligten Komplementärin durch die Alleingesellschafterin der bisher 95 und jetzt 100%ig beteiligten GmbH eigentlich eine Anteilsvereinigung, so die bisherige Denke, hätte sein müssen. So hat das Finanzamt auch gedacht, so hat auch die erste Instanz gedacht, aber so hat nicht der BfH gedacht. Der BfH verwies auf seine Urteile aus 2014 und 2017, römisch 2 Groß R 51/12 und römisch 2 Groß R 41/15. Da hatte er die Pro-Kopf-Betrachtung für zwischengeschaltete Personengesellschaften aufgegeben und entschieden, dass der Anteilsbesitz der zwischengeschalteten Personengesellschaft dem Gesellschafter zuzurechnen ist, und zwar zur Gänze der mindestens 95% der Anteile am Kapital der zwischengeschalteten Personengesellschaft beteiligt ist. Und diesen Gedanken, Aufgabe der Pro-Kopf-Betrachtung, abstellen auf die Beteiligung am Kapital bzw. Gesellschaftsvermögen der KG, dieser Gedanke wird hier nach meiner Kenntnis erstmals angewandt auf die unmittelbaren Beteiligungen an der grundbesitzenden KG im Falle einer mittelbaren Anteilsvereinigung, und zwar im Falle einer von einer Kapitalgesellschaft vermittelten Anteilsbeteiligung. Und das Ergebnis war, dass halt das Grundstück der KG schon vorher, als die Kapitalgesellschaft nur zu 95% am Vermögen der KG beteiligt war, dieser Kapitalgesellschaft zuzurechnen war und damit auch dem Gesellschafter dieser an der KG beteiligten Kapitalgesellschaft, sodass der BFH dem Kläger Recht gab und entschied, keine Anteilsvereinigung, Bescheid rechtswidrig, ja, und den Bescheid aufhob, der Klager also stattgab.
Das heißt, wenn man sich die bisherige Rechtsauffassung anschaut, ja, und die hatte die BFH-Rechtsprechung des Zweiten Senates bisher auch nicht aufgegeben, soweit es die Personengesellschaften betraf, die selber grundbesitzend sind, dann war es ja so, dass man gesagt hat, da greift eben nicht eine vermögens- oder anteilsmäßige Betrachtung, sondern da greift diese Pro-Kopf-Betrachtung, die du schon erwähnt hast. Und dann wäre man in diesem Fall doch zu dem Ergebnis gekommen, dass man gesagt hat, es gab vorher 3 Gesellschafter, die Vermögensanteile sind unerheblich, das heißt, jeder hat bei 3 Köpfen faktisch 1/3 Beteiligung gehabt, dann sind diese Anteile alle eingesammelt worden und dann hätte man erstmalig nach diesen Grundsätzen eine Anteilsvereinigung gehabt. So, und so hat es die Finanzverwaltung und so hat es auch die erste Instanz, sprich das FG, gesehen. Und der BFH sagt jetzt, nee, die Pro-Kopf-Betrachtung geben wir auch auf, ausdrücklich für diesen Fall der vermittelnden Kapitalgesellschaft an der grundbesitzenden Personengesellschaft. Und da soll diese anteilsmäßige Betrachtung auch greifen, mit der Konsequenz, dass man eben sagt, vorher war nicht jeweils zu 1/3 beteiligt, sondern vorher hatte schon der eine die 95%. Und wenn der weiter aufstockt, dann ist das keine Grunderwerbsteuer oder es führt nicht zur Grunderwerbsteuer, weil wir hatten ja schon die Anteile vereinigt und die weitere Aufstockung derselben Anteile, die führt eben nicht nochmal zum Anfall von Grunderwerbsteuer. Stefan, ist das eine zutreffende Zusammenfassung?
Ja, das ist eine zutreffende Zusammenfassung. Wobei man halt sagen muss, es ist keine Rechtsprechungsänderung. Es ist, soweit mir bekannt, erstmalig vom BFH zu dieser Frage entschieden worden, aber auf eine, sagen wir mal, für mich, aber ja auch für die Finanzverwaltung in diesem Fall überraschende Art und Weise.
Da gebe ich dir recht. Und ich glaube, wir haben es ja im Vorfeld auch schon kurz besprochen. Wenn wir beide diesen Fall bekommen hätten, ja, und man hätte uns gefragt, gehen wir mit diesem Fall überhaupt vor den Bundesfinanzhof, dann hätten wir doch wahrscheinlich gesagt, nie im Leben, ist total aussichtslos, aber da sind wir jetzt eines Besseren belehrt worden, oder? Wie sehen wir das?
Ja, also absolut richtig, absolut richtig. Wir hätten gesagt, es gibt dieses Urteil aus 2014, das war ja römisch 2 groß R51-12, da hatte der BFH, also derselbe Senat, der für Grunderwerbsteuer zuständig ist, die Geltung der Pro-Kopf-Betrachtung ja bei der unmittelbaren Anteilsvereinigung, und das hat man halt verstanden, für die Beteiligungen unmittelbar an der grundbesitzenden Personengesellschaft noch ausdrücklich bejaht. Und es war ja wirklich eine jahrzehntelange Rechtsprechung. Und da wäre man doch geneigt gewesen zu sagen, die Chancen sind so gering, es lohnt sich nicht. Aber dieses Urteil, das letzte Woche Donnerstag veröffentlicht wurde, 2R45/17, ist wirklich eine Lehre, dass man in Abwehrberatungsfällen wirklich genau nachdenkt, ob man nicht doch in die Revision gehen sollte oder überhaupt gegen den Bescheid vorgehen sollte. Und da würde ich denken, immer dann, wenn man sowieso das Gefühl hat, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas passt nicht zusammen. Also diese Pro-Kopf-Betrachtung, die hat man zwar akzeptiert und wirklich absolut verinnerlicht, aber sie war ja schon doch immer etwas merkwürdig. Dass also jemand, der da 0% an der KG hält, wenn es nur einen weiteren Gesellschafter gibt, der 100% hält, dann für die Zwecke des 1-3 hälftig beteiligt ist. Ja, also jemandem, der das häufig macht, ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Laien das zu erklären, war schon immer schwierig.
Ja, in der Tat. Ne? Man wäre da nicht unbedingt intuitiv drauf gekommen, dass das so zu funktionieren hat. Insofern muss man ja tatsächlich sagen, was die Intuition betrifft, ne, da ist die neue Rechtsprechung dann deutlich näher dran. Stefan, wenn wir das jetzt mal zusammenfassen, ja, dann kommen wir aus einer Situation, wo man historisch bei der Personengesellschaft im Kontext der Anteilsvereinigung immer gesagt hätte, Pro-Kopf-Betrachtung. Dann gab es in 2014 und in 2017 die beiden Urteile des Zweiten Senats, die gesagt haben, die Pro-Kopf-Betrachtung wird abgeschafft und durch eine vermögens- oder anteilsmäßige Betrachtung ersetzt, in den Fällen, in denen die Personengesellschaft nicht selbst den Grundbesitz hält, sondern nur die Anteile vermittelt. Ja, das waren also im Kern auch die alten Red-Blocker-Modelle. Da kommen wir ja gleich in den Folgen, die wir auch noch besprechen, drauf. Und dann haben wir jetzt dieses neue Urteil, und das sagt, nein, wir weiten das auch aus auf den Fall, in dem die Grundbesitz, in dem der Grundbesitz selbst in der Personengesellschaft liegt. Aber wir haben immer noch nur einen Mittelbarfall, weil dazwischen ja noch die Kapitalgesellschaft lag. Das Spannende an dem Urteil jetzt ist aber ja auch, dass, obwohl es gar nicht entscheidungserheblich war, auch darauf eingegangen wird, was ist denn in denjenigen Fällen, in denen man über die unmittelbaren Anteile an einer grundbesitzenden Personengesellschaft spricht. Stefan, was steht dazu im Urteil? Ja, und was steht vielleicht ergänzend dazu auch in den Urteilsanmerkungen von einzelnen Richtern oder Richterinnen?
Ja, für den Fall der mittelbaren Anteilsvereinigung steht halt drin, dass für die unmittelbaren Anteile an der grundbesitzenden Personengesellschaft die Pro-Kopf-Betrachtung nicht mehr gilt, sondern man da den Vermögensanteil betrachtet. Also die Pro-Kopf-Betrachtung nicht mehr gilt, ist aber keine Rechtsprechungsänderung, weil, wie gesagt, der BFH das für einen solchen Fall noch nicht entschieden hatte. Das entsprach mehr der Rechtspraxis, so wie wir sie wahrgenommen haben. Der Fall der unmittelbaren Anteilsvereinigung bei einer grundbesitzenden Personengesellschaft, der stand hier nicht zur Entscheidung an. Aber da ist sehr interessant, die Textziffer 21, so wie auf der BFH-Internetseite veröffentlicht, andere Verlage machen da vielleicht eine andere Textziffer draus, wissen wir nicht. Also Textziffer 21, der letzte Satz, da wird nämlich für meine Begriffe angekündigt, dass der BFH, sobald er einen Fall der unmittelbaren Anteilsvereinigung bei grundbesitzender Personengesellschaft zu beurteilen hätte, er dort die Pro-Kopf-Betrachtung auch aufgeben, also da aufgeben würde. Er sagt, die Überlegung bei der mittelbaren Anteilsvereinigung bei der prozentualen Bestimmung der Beteiligung nicht zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften zu unterscheiden, das würde dem Sinn und Zweck des 1 Absatz 3 entsprechen. Und dann, es würde viel dafür sprechen, dies bei der unmittelbaren Anteilsvereinigung genauso zu sehen. Also das ist die Ankündigung, dass, falls ein Fall der unmittelbaren Anteilsvereinigung in Bezug auf eine grundbesitzende Personengesellschaft zur Entscheidung anstehen würde, er dann auch die Pro-Kopf-Betrachtung, ja, und da entgegen der früheren Rechtsprechung nicht mehr anwenden würde.
Was dann ja zugleich hieße, dass die Pro-Kopf-Betrachtung gar keinen Anwendungsbereich mehr hat.
Richtig. Sie ist halt jetzt noch Rechtspraxis, wenn man diese Ankündigung jetzt als noch Zukunftsmusik versteht, ist sie heute noch Rechtspraxis bei der unmittelbaren Anteilsvereinigung bei der grundbesitzenden Personengesellschaft.
Stefan, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen von dem eigentlichen Urteil weg und kommen zu den Folgen des Urteils. Und wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, dass, auch wenn es noch nicht ausdrücklich ausgesprochen ist, aber dass die Pro-Kopf-Betrachtung vielleicht keinen Anwendungsbereich mehr hätte, dann ist es ja spannend zu sehen, was passiert eigentlich im Kontext von 1 Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetz, also der wirtschaftlichen Anteilsvereinigung, weil diese Ergänzung im Gesetz aus 2013 war ja ausdrücklich damit begründet, dass man bei Personengesellschaften eben die Pro-Kopf-Betrachtung nutzen konnte, um damit Gestaltungen zu ermöglichen. Stefan, kannst du erläutern, was die Folgen hier sind und ob man 1 Absatz 3a Grunderwerbsteuergesetz zukünftig vor dem Hintergrund dieser Rechtsprechung und im Ausblick auf die geänderte Rechtsprechung, ob man das überhaupt noch braucht?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Einordnung des 1.3a ist ja strittig. Die herrschende Meinung sieht darin einen gegenüber 1 Absatz 3 eigenständigen Tatbestand. Eine Mindermeinung sieht darin in Bezug auf zwei Tatbestandsmerkmale Erweiterungen des 1 Absatz 3, aber spricht von einem einheitlichen Tatbestand der Anteilsvereinigung. Wenn man jetzt diese zwei Merkmale betrachtet, in Bezug auf die der 1.3a ab dem 7.6.2013 Neuerungen gebracht hat, dann war es erstens in Bezug auf die unmittelbare Anteilsvereinigung die Nichtanwendung der Pro-Kopf-Betrachtung, sondern es kommt auf den Anteil am Vermögen der grundbesitzenden Personengesellschaft an. Das wäre weg, wenn die Ankündigung des BFH im neuen Urteil in Textziffer 21 dann auch wirklich Wirklichkeit wird. Was bleibt, ist, dass man beim 1 Absatz 3 ja von Stufe zu Stufe eine mindestens 95-prozentige Beteiligung am Kapital- bzw. Gesellschaftsvermögen braucht, um den Anteilsbesitz der zwischengeschalteten Gesellschaft dem Obergesellschafter zurechnen zu können. Und das ist beim 1 Absatz 3a ja fundamental anders. Da wird ja durchgerechnet Prozent von Prozent. Und insoweit braucht man in der Tat in Paragraphen 1 Absatz 3a auch in Zukunft noch. In Bezug auf die anderen Unterschiede zwischen 1.3a und 1.3, die auch diskutiert wird, Zeitpunkt der Verwirklichung des Erwerbsvorgangs, Anwendbarkeit der Organschaftsregeln, die würde ich jetzt nicht weiter ausführen wollen, weil die jetzt in diesem Zusammenhang meines Erachtens nicht so relevant sind.
Ja, das wird, glaube ich, auch ein bisschen zu weit führen. Aber lass uns noch mal auf den Fall zurückkommen, den du schon besprochen hast, nämlich diese Stufenbetrachtung, die wir bei der rechtlichen Anteilsvereinigung nach 1 Absatz 3 haben, versus die Durchrechnung über die Beteiligungsebenen, die wir bei der wirtschaftlichen Anteilsvereinigung nach Absatz 3a haben. Weil wenn man jetzt die klassischen Blockermodelle anschaut, wie sie bis 2013 etabliert wurden, dann würde man ja sagen, infolge der Rechtsprechung sind die aggressiven Modelle weg. Die waren ja so aufgebaut, dass man gesagt hat, der Hauptgesellschafter hat an einer grundbesitzenden Kapitalgesellschaft 94,9% direkt. Ja, das bleibt unter 95%, also kein Problem. Und die weiteren 5,1, die holt er sich über eine vermittelnde Personengesellschaft. Die hält die restlichen 5,1%. Und dann je nachdem, wie aggressiv die Gestaltung gewählt war, hat man gesagt, dann hat der Hauptgesellschafter an dieser Personengesellschaft nochmal 100% oder 99% oder vielleicht 94,9%. Ja, und bei der Analyse dieser Fälle würde man jetzt ja sagen und würde man im Übrigen auch schon nach den Urteilen aus 2017 und 2014 sagen, die aggressiven Fälle, da würde man sagen, reicht eigentlich die rechtliche Anteilsvereinigung als Instrument, weil wir da ja stufenweise bei 100 oder bei 99% Beteiligung an der vermittelnden Personengesellschaft schon zu einer Zurechnung kämen. Und nur in den Fällen, in denen man 94,9 oder Prozent oder darunter hätte, also mindestens 5,1% bei einem Dritten, da käme man bei der rechtlichen Anteilsvereinigung nicht zu einer Zurechnung, weil man da eben auf dieser Stufe die 95% nicht voll macht. Da muss man aber auch sagen, daran ändert dieses Urteil jetzt erstmal nichts. Siehst du das auch so?
Ja, richtig. Also Es ist auf das Urteil von 2014 gab es erst einen Nichtanwendungserlass. Auf das Urteil dann vom 27.09.2017 hat die Verwaltung den Nichtanwendungserlass aufgehoben und ja 5 Erlasse geändert bzw. neu erlassen, um den Wegfall der Pro-Kopf-Betrachtung auf Ebene zwischengeschalteter Personengesellschaften zu beseitigen. Und damit hatten wir nach diesen Erlassen, das war 19.09.2018, da hatten wir die Möglichkeit, die Konstellationen, die du beschrieben hast und die besonders aggressiv sind, weil der Mehrheitsgesellschafter der Kapitalgesellschaft halt auch 95% oder mehr an der Zwischen-KG, an der dann extern jemand mit 5% oder gar weniger beteiligt war, konnte man schon bereinigen, grunderwerbsteuerneutral, ja nach dem 19.09.2018. Insoweit ist dieses Urteil eine Bekräftigung, selbstverständlich, aber da ist man nicht weiter.
Das heißt aber ja, dass für diese speziellen Fälle die neue Rechtsprechung oder der Ausblick auf die neue Rechtsprechung eigentlich keine Bedeutung hat. Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass der 1 Absatz 3a damals ausdrücklich vor dem Hintergrund eingeführt wurde, dass bei Personengesellschaften die Pro-Kopf-Betrachtung greift. Ja, und diese Rechtfertigung ist jetzt eigentlich weg. Also muss ich sagen, vom Sinn und Zweck der Vorschrift her macht er nicht mehr so viel Sinn. Er hat aber immer noch diesen ganz engen Anwendungsbereich, ja, für die aus damaliger Sicht weniger aggressiven Blockermodelle, bei dem ein Dritter eben mindestens 5,1% der Anteile einer vermittelnden Personengesellschaft hatte.
Ja, letztlich schiebt der BFH den Gesetzgeber an, dass er doch versucht, diese Ergänzungstatbestände zu vereinheitlichen. Es gab ja schon vor 20 Jahren mal den Vorschlag, 1.3 so auszugestalten, dass man halt auf den Vermögensanteil oder Anteil am Kapital schaut und durchrechnet, also nicht auf jeder Ebene 95% in Bezug auf jedes Zwischenglied verlangt. Dann hätte man 1.3 und 1.3a zu einem Tatbestand zusammengefasst und würde das Grunderwerbsteuerrecht an dieser Stelle dann vereinfachen.
Stefan, dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Und zwar, wir hatten es ja schon angesprochen, die Altfälle, die vielleicht auch schon im Bestandsschutz waren, ne, das heißt nicht, wo nicht noch nachträglich jetzt eine Besteuerung droht, die konnte man ja auch schon nach den Urteilen von 2014 und 2017 vereinfachen. Kannst du da einmal erklären, was damit für Strukturen gemeint sind und wie da die Chancen sind?
Ja, in Bezug auf das Urteil und auch schon vorher 2014, obwohl das mit einem Nicht-Anwendungserlass belegt war. Da geht es halt um diese klassischen Red-Blocker-Strukturen mit der zwischengeschalteten KG, an der der Mehrheitsgesellschafter der grundbesitzenden Kapitalgesellschaft 95% oder mehr, möglicherweise gar 100% hält und ein externer nur 0%. Und da kann man, weil ja die Anteilsvereinigung nach 1.3 nach der neuen Rechtsprechung, aber die neue Rechtsprechung von 17 und 14 davor, konnte man diese Gestaltung vereinfachen, indem man die KG rausnahm, ohne eine Anteilsvereinigung auszulösen. Und das gilt jetzt auch für den Fall der mittelbaren Anteilsvereinigung an der grundbesitzenden Personengesellschaft bei zwischengeschalteter Kapitalgesellschaft. Also die Fallkonstellation, die in dem Urteil, das wir heute besprechen, 2R45 aus 17, Urteilsgegenstand war. Hier kann man jetzt auch bereinigen. Also wenn man an einer grundbesitzenden Personengesellschaft einen externen mit maximal 5% beteiligt hat und es eine zweistöckige Struktur im anderen Beteiligungsstrang gibt, dann kann man den externen ausscheiden lassen. Und wenn der Obergesellschafter der beteiligten Kapitalgesellschaft die Komplementären erwirbt, dann würde man durch die Bereinigung der Struktur entsprechend der Entscheidung 2R45 aus 17 halt keine Grunderwerbsteuer auslösen. Also dieses neue Urteil erlaubt für die hier diskutierte Fallkonstellation die grunderwerbsteuerneutrale Vereinfachung der Struktur.
Das ist nochmal eine wichtige Erkenntnis, weil man muss sagen, dass man in der Praxis ja den Fall, wie er jetzt beurteilt wurde, eigentlich nicht bewusst strukturiert hat, also jedenfalls nicht häufig bewusst so strukturiert hat, aber es gibt natürlich einfach per Zufall hin und wieder mal diese Strukturen. Und da gilt jetzt genau das Gleiche wie in der Vergangenheit. Dadurch, dass die Pro-Kopf-Betrachtung zurückgedrängt wurde, ist man häufiger schon in der Anteilsvereinigung drin. Und wenn man schon drin ist, ja, dann spielt halt die Aufstockung dieser Anteile faktisch keine Rolle mehr. Das ist dann nicht mehr tatbestandsmäßig. Gut, Stefan, jetzt auch schon zur letzten Frage, auch wieder was die Folgen betrifft, weil im Kontext der Anteilsvereinigung haben wir jetzt ja verstanden, dass durch das Zurückdrängen der Pro-Kopf-Betrachtung wir eine weitergehende Gleichschaltung oder Gleichbehandlung von Personen- und Kapitalgesellschaften im Kontext der Anteilsvereinigung haben. Die Folgefrage ist dann ja, was hat das für Auswirkungen auf den Gesellschafterwechsel nach 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz? Kannst du dazu kurz Stellung nehmen?
Ja, also wir warten ja mit Hochspannung auf das BfH-Urteil zu 2R18 aus 17. Da ging es ja darum, dass der Gesellschafter einer beteiligten Kapitalgesellschaft erstmals einen Anteil unmittelbar an der grundbesitzenden Personengesellschaft von der Kapitalgesellschaft erwarb. Und die Frage, also Fall zu 1.2a, ist dieser bisher nur als Gesellschafter einer zwischengeschalteten Kapitalgesellschaft beteiligt, ist der Altgesellschafter oder kann er Altgesellschafter sein der grundbesitzenden Personengesellschaft? Und da vertritt ja die Finanzverwaltung die Auffassung seit 2010, dass nur die Kapitalgesellschaft selbst Altgesellschafter sein könne, der grundbesitzenden Personengesellschaft, nicht aber ihr Gesellschafter. Und das ist die Ungleichbehandlung der Rechtsformen, weil jemand, der über eine Personengesellschaft an der grundbesitzenden Personengesellschaft beteiligt ist, kann ja Altgesellschafter sein. Und für die Fälle vor dem 6.11.2015 würde man, wenn man den Drang des BfH zu einer Gleichbehandlung der Rechtsformen hier sieht, ja eigentlich erwarten, dass beim 1.2a dann auch Kapital- und Personengesellschaften als unmittelbare oder mittelbare Gesellschafter der grundbesitzenden Personengesellschaft gleich behandelt werden sollten. Aber wohl nur für die Altfälle, weil wir ja seit Steueränderungsgesetz 2015 in Kraft getreten am 6.11.2015, da haben wir ja explizite Regelungen in den Sätzen 2 bis 5 des 1.2a, die klar die Behandlung der beteiligten Personengesellschaft anders Regeln als die Beteiligung der beteiligten Kapitalgesellschaft.
Das sehe ich ähnlich. Das heißt, für die Altfälle bis zum 6.11.2015, also vor den Änderungen in 1 Absatz 2a Grunderwerbsteuergesetz, da würde man eventuell durch die neue Rechtsprechung auch eher in Richtung der Gleichbehandlung gehen. Für die neuen Fälle, da wo der gesetzliche Wortlaut ausdrücklich die abweichende Beurteilung vorschreibt, da wird es wohl nichts ändern. Gleichwohl muss man ja auch da sagen, könnte der Gesetzgeber eigentlich hingehen und überlegen, ob die bisherige Sichtweise, wo ja ausdrücklich die Abweichungen vorgeschrieben sind, nicht vielleicht gesetzlich korrigiert wird. Und dann hätte man vielleicht insgesamt eine höhere Rechtsformneutralität im Grunderwerbsteuerrecht. Und das wäre dann ja vielleicht auch im Sinne der BfH-Rechtsprechung, die ja diesen Vereinheitlichungs- und Vereinfachungsgedanken auch ausdrücklich anspricht.
Ja, genau. Der Gesetzgeber könnte ja den Ball aufnehmen und entsprechend dem Drang des BfH, die Rechtsformen gleich zu behandeln, ja auch den 1.2a wieder ändern, im Sinne einer Vereinheitlichung und Vereinfachung.
Ja, da müssen wir nur noch hoffen, dass dieser Vereinheitlichungsdrang nicht dahingehend auswirkt, dass er dann versucht, den 1 Absatz 2b einzuführen und damit eine Gleichschlechtstellung der Kapitalgesellschaften zu machen. Aber das ist ein anderes Thema. Und was man vielleicht natürlich auch angehen könnte, ist diese Ewigkeitsthematik, so dass auf quasi mittelbarer Ebene bei den vermittelnden Kapitalgesellschaften im Kontext des 1.2a keine zeitliche Begrenzung, jedenfalls nach Finanzverwaltungsauffassung gelten soll. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Stefan, ich denke, für heute sind wir durch mit unseren Themen. Wir haben es auch schon angesprochen, in einem der zukünftigen Podcasts, wenn nicht sogar dem nächsten, werden wir uns dem von dir genannten Fall der Beteiligungskettenverkürzung im Kontext des 1 Absatz 2a widmen. Für heute hoffen wir, dass wir Ihnen ein paar neue Erkenntnisse gebracht haben. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Alles Gute und hoffentlich bis bald.